Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Falls ihr dachtet, heute sprechen wir bestimmt über das Autismusrisiko von Paracetamol, dann muss ich euch enttäuschen. Aber Analgetika beschäftigen uns trotzdem heute und die Frage, ob sie Antibiotikaresistenzen fördern. Außerdem geht es um PPI in der Menopause und ob es da einen Zusammenhang mit Bluthochdruck gibt. Auch der Wirkstoff Finasterid beschäftigt uns heute. Der Wirkstoff kann scheinbar Suizidgedanken auslösen. Und für alle, die heute Abend noch Ideen fürs Essen brauchen, gibt's auch was. Wie kann die Ernährung die Symptome von Polyneuropathie lindern? Ihr merkt es sicher, das ist eine sehr vielfältige Folge. Daher verlieren wir jetzt gar keine Zeit, sondern legen direkt los. Mein Name ist Benedikt Richter und ich sage Hallo, schön, dass ihr da seid. Analgetika und Antibiotikaresistenzen, wie hängt das zusammen? Auf den ersten Blick wirkt die Frage ein bisschen seltsam, aber eine australische Forschungsgruppe untersuchte im Labor, ob nicht-antibiotische Arzneimittel, die häufig in Alten- und Pflegeheimen verabreicht werden, eine Antibiotikaresistenz des Keims Escherichia coli, also E. coli, fördern. Inhalt der Untersuchung waren gängige, rezeptfreie Präparate gegen Schmerzen, Schlaflosigkeit, Wassereinsammlung und andere Krankheitserscheinungen mit den Wirkstoffen Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol, aber auch Furosemid, Metformin, Atorvastatin, Tramadol, Temazepam und Pseudoephedrin. Und die Forschenden stellten sich die Frage, ob diese Arzneimittel in darmrelevanten Konzentrationen die Mutagenese von E. coli verstärken, die durch das Breitbandantibiotikum Ciprofloxacin ausgelöst wird. Unter Mutagenese versteht man einen Prozess, der zu genetischen Veränderungen, sogenannten Mutationen, im Erbgut eines biologischen Organismus führt. Und jetzt war es so, dass vor allem Ibuprofen und Paracetamol die Mutationshäufigkeit von E. coli signifikant erhöhen und dem Erreger eine hohe Ciprofloxacin-Resistenz verleihen. Die Mutationsraten stiegen übrigens noch weiter, wenn beide Schmerzmittel gleichzeitig verabreicht wurden, was ja ein beliebtes Dosierungsschema von ZahnärztInnen ist. Für die leitende Autorin Henrietta Venter von der University of South Australia in Adelaide ergeben sich aus den Untersuchungsergebnissen Zweifel an der gängigen Praxis der Polypharmazie in der Altenpflege. Die Verschreibung mehrerer Arzneimittel sei laut ihr ein idealer Nährboden für Antibiotikaresistenzen bei Darmbakterien. In der Studie sieht sie eine deutliche Erinnerung daran, dass wir die Risiken der Verwendung mehrerer Medikamente sorgfältig abwägen müssen. Ja, und was wird häufig zum Ibuprofen dazu verordnet? Richtig, Protonenpumpeninhibitoren, PPI, wie Omeprazol, Pantoprazol oder Esomeprazol. Diese sogenannten Magenschoner blockieren irreversibel die HK-ATPase in den Belegzellen des Magens. Durch die Hemmung der Säuresekretion lindern sie dann natürlich Symptome von gastroösophagealem Reflux, fördern die Abheilung von Ulzera und schützen die Schleimhaut bei der Einnahme von NSAR. Weil die Wirkstoffe im sauren Milieu instabil sind, werden PPI in magensaftresistenten Arzneiformen verabreicht und werden im Dünndarm resorbiert. PPI sind eine wichtige Arzneimittelgruppe und ihr Nutzen ist eindeutig. Aber keine Wirkung ohne Nebenwirkung und die Nebenwirkungen von PPI geraten zunehmend in den Fokus. Es ist so, die dauerhafte Unterdrückung der Magensäure kann langfristig Nachteile mit sich bringen. Kann zu einer Hypergastrinämie und bakteriellen Besiedlung des Magens führen. Klinisch können bei PPI-Einnahme Nebenwirkungen wie Durchfall, Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit oder eine Erhöhung der Leberenzyme auftreten. Außerdem wird die Resorption wichtiger Mikronährstoffe wie Calcium, Magnesium und Vitamin B12 bei längerfristiger Anwendung beeinträchtigt. Auch das dann mit möglichen Folgen für Knochenstoffwechsel, Nerven und Herzgesundheit. Und genau um die Herzgesundheit geht's heute. Wir sprechen nämlich über die kardiovaskulären Risiken. Insbesondere Frauen nach der Menopause sind in besonderem Maße betroffen. Mit dem Abfall des Östrogenspiegels verlieren sie nämlich einen natürlichen Schutz vor Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen. Gewichtszunahme, Insulinresistenz und endothelialer Funktionsverlust tragen zusätzlich zu einem erhöhten Risiko für Hypertonie bei. Wenn in dieser Lebensphase PPI über längere Zeit verordnet werden und eingenommen werden, dann könnten sich Risiken häufen. Eine aktuelle Kohortenstudie geht jetzt der Frage nach, ob zwischen dem Gebrauch von PPI und dem Bluthochdruck in der Menopause ein Zusammenhang besteht. Und kurz gesagt, während des Beobachtungszeitraums hatten tatsächlich PPI-Anwenderinnen ein um 17% erhöhtes Risiko am Bluthochdruck zu erkranken, verglichen mit Frauen ohne PPI. Besonders interessant diesbezüglich war die Betrachtung der Einnahmedauer. Lag sie unter einem Jahr, dann war das Risiko um 13% erhöht. Bei einer Behandlungsdauer von 1 bis 3 Jahren war es um 17% erhöht. Und bei einer Behandlungsdauer über 3 Jahre ergab sich ein um 28% erhöhtes Risiko. Damit stieg das Risiko mit jeder längeren Einnahmeperiode an. Besonders hoch war es in der Gruppe der 50- bis 59-jährigen Frauen. Jedoch waren die Unterschiede zwischen den Altersklassen statistisch nicht signifikant. Ein weiteres zentrales Ergebnis war, nur Frauen, die aktuell oder neu PPI einnahmen, wiesen ein erhöhtes Risiko auf. Bei den ehemaligen Anwenderinnen verschwand der Zusammenhang, was für einen reversiblen Effekt spricht. Wie könnte es jetzt zu diesem Zusammenhang kommen? Also eine Hypothese lautet, dass PPI über die Säurehemmung die Umwandlung von Nitrit aus der Nahrung zu Stickstoffmonoxid beeinträchtigen. Nitrat nehmen wir hauptsächlich über Gemüse wie rote Beete oder Spinat auf. Im Körper wird es zunächst zu Nitrit umgewandelt und kann anschließend in Stickstoffmonoxid überführt werden. Und dieses kleine Molekül spielt eine große Rolle in den Blutgefäßen. Es entspannt die glatte Gefäßmuskulatur, erweitert die Gefäße und trägt so dazu bei, den Blutdruck zu regulieren. Wird die Umwandlung gestört, beispielsweise durch eine verminderte Magensäureproduktion unter PPI, dann steht möglicherweise weniger Stickstoffmonoxid zur Verfügung. Das könnte erklären, warum die Blutdruckregulation bei Langzeiteinnahme dieser Medikamente beeinträchtigt sein könnte. Die AutorInnen betonen, dass die Ergebnisse eine wichtige Hypothese stützen. Die Einnahme von PPI ist mit einem erhöhten Hypertonierisiko bei älteren Frauen verbunden. Gleichzeitig verweisen sie aber auch auf methodische Grenzen, so basierten Hypertonie-Diagnosen teilweise auf Selbstauskünften, was eine Fehleinschätzung nicht ausschließt. Eine Übertragbarkeit auf Männer oder jüngere Frauen ist ebenfalls nicht gesichert. Für die Apotheken und ÄrztInnen ergeben sich daraus natürlich wichtige Punkte. PPI sollten nicht reflexartig oder dauerhaft ohne Reevaluation verordnet werden. Gemäß Leitlinien sollte die niedrigste wirksame Dosis über den kürzesten möglichen Zeitraum angewendet werden. Frauen in und nach der Menopause sollten über das mögliche Risiko für Hypertonie informiert werden. Und Blutdruckkontrollen sowie ein Augenmerk auf mögliche Mikronährstoffdefizite sind bei Langzeiteinnahme sinnvoll. Und ein weiterer verschreibungspflichtiger Wirkstoff verdient heute unsere Aufmerksamkeit: Finasterid. Ein 5-Alpha-Reduktase-Hemmer, der zur Behandlung der benignen Prostatahyperplasie sowie zur Therapie hormonell bedingten Haarausfalls bzw. bei Wachstumsstopp eingesetzt wird. Seit Oktober 2024 hat der für die Risikobewertung von Humanarzneimitteln zuständige Sicherheitsausschuss PRAC der Europäischen Arzneimittelbehörde unter Finasterid und Dutasterid auftretende Suizidgedanken ausgewertet. Zentrales Ergebnis dabei: Wer unter der Einnahme von Finasterid-Tabletten Suizidgedanken entwickelt, soll das Präparat umgehend absetzen und ärztlichen Rat suchen. Ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben sollten sich Patienten, die sexuelle Funktionsstörungen unter Finasterid-Tabletten entwickeln, weil das auch wiederum Stimmungsschwankungen verschlimmern könnte. Hierzu zählen etwa verringerte Libido, Erektionsstörungen oder Probleme mit der Ejakulation. Auch in die Arztpraxis geschickt werden sollten Dutasterid-Anwender mit Suizidgedanken. Insgesamt 325 Fälle von Suizidgedanken, die entweder wahrscheinlich oder möglicherweise mit der Einnahme von 5-Alpha-Reduktase-Hemmern assoziiert waren, identifizierte der PRAC in Datenbanken, außerdem in Fallberichten und in der wissenschaftlichen Literatur. 313 Berichte bezogen sich auf Finasterid, 13 auf Dutasterid. Der größte Teil betraf dabei Finasterid-Tabletten der Stärke 1 Milligramm und die werden bei genetisch bedingtem Haarausfall eingesetzt. Eine Angabe, wie häufig diese Nebenwirkung auftritt, konnte der PRAC aus diesen Zahlen nicht ableiten, aber er konnte neue Sicherheitsvorkehrungen bekannt geben. Die Produktinformationen betroffener Arzneimittel enthalten bereits einen Warnhinweis zum Risiko für Stimmungsänderungen einschließlich Suizidgedanken. Ebenso ist enthalten, dass bei Auftreten der Symptome umgehend ärztlicher Rat einzuholen ist. Für Finasterid 1 Milligramm gilt auch die Empfehlung, bei Auftreten der Symptome die Behandlung abzubrechen. Was sich jetzt ändert: Künftig liegt jeder Packung von Finasterid 1 Milligramm oral eine Patientenkarte bei, die über die Risiken von Stimmungsänderungen einschließlich Suizidgedanken und sexuellen Funktionsstörungen informiert. Für topisch anzuwendendes Finasterid liegen übrigens keine ausreichenden Beweise für einen kausalen Zusammenhang für Suizidgedanken vor, daher erfolgt hier keine Aktualisierung der Produktinformation. Basierend auf dem gemeinsamen Wirkmechanismus der 5-Alpha-Reduktase-Hemmer werden auch die Warnhinweise für Dutasterid-haltige Arzneimittel vorsorglich angepasst, obwohl es keine ausreichenden Belege für ein Risiko für Suizidgedanken in Zusammenhang mit Dutasterid gibt, weisen die Produktinformationen künftig auf ein mögliches Risiko dafür hin. Betroffene Patienten sollten auch hier bei Stimmungsänderungen sofort ärztlichen Rat einholen. Und wie versprochen, machen wir jetzt noch einen kleinen Ausflug in die Küche, sozusagen. Eigentlich geht es um Polyneuropathie. Und bei dieser Nervenerkrankung kommt es zu einer gestörten Reizweiterleitung motorischer und sensibler Nervenfasern. Betroffene leiden an einem sich ausbreitenden Taubheitsgefühl in den Füßen und Händen, wobei die Beschwerden auch auf die ganzen Arme oder Beine übergehen können. Die Behandlung soll in erster Linie die Symptome verbessern, weil die Ursache nicht immer eindeutig identifizierbar oder therapierbar ist. Die Entstehung einer Polyneuropathie kann viele verschiedene Ursachen haben. Alle haben gemeinsam, dass die schützende Myelinscheide oder auch der ganze Nerv geschädigt wird, weshalb es zu einer verminderten Reizweiterleitung kommt. Empfindungen wie Schmerz, Kälte und Hitze können nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Langfristig ist ein komplettes Versagen der Reizleitung möglich. Neben einer Veränderung des Gangbildes sind auch neuropathische Schmerzen, die spontan einschießen und oft als brennend und stechend beschrieben werden, ein typisches Symptom. Und tatsächlich kann man mit der Ernährung viel erreichen bei dieser Krankheit. Besonderer Schwerpunkt liegt immer auf antioxidativen und entzündungshemmenden Lebensmitteln sowie einer ausreichenden Zufuhr von B-Vitaminen. Also auf den Speiseplan gehören dann Hülsenfrüchte, Vollkornbrot, Weizenkeime, aber auch Rindfleisch und Hühnchen sind empfehlenswert. Antioxidantien wie Vitamin C und E, Alpha-Liponsäure, Zink, sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole und Beta-Carotin reduzieren oxidativen Stress, wirken protektiv und entzündungshemmend. Die findet man zum Beispiel in Karotten, Tomaten, Spinat, Brokkoli, Vollkorngetreide, Hafer und fermentierten Lebensmitteln. Omega-3-Fettsäuren, also Eicosapentaensäure und Alpha-Linolensäure, unterstützen eine gesunde Nervenfunktion und sind auch entzündungshemmend. Hier empfiehlt sich fetter Fisch wie Lachs und Makrele, Nüsse, Lein- und Rapsöl und Avocado. Auf Alkohol und Tabak sollte man verzichten, weil das ein Voranschreiten der Nervenschädigung fördert. Weil ca. 20-30% aller Diabetiker langfristig an einer Polyneuropathie erkranken, sollte ein besonderes Augenmerk auf den Zuckerkonsum gelegt werden. Hauptziel ist es, den Diabetes- und Langzeitblutzuckerwert optimal einzustellen, um die Entstehung von Folgeerkrankungen zu vermeiden. Mittlerweile ist auch bekannt, dass die Einnahme von Metformin einen Vitamin-B12-Mangel begünstigen kann. Um einer Polyneuropathie vorzubeugen, sollte deshalb auf eine Vitamin-B-reiche Ernährung geachtet werden. Also bei jeder Abgabe von Metformin in der Apotheke auf den erhöhten B12-Bedarf aufmerksam machen. Ich kann das direkt ausprobieren, denn die Folge ist jetzt vorbei. Und für mich geht's wieder in die Apotheke. Ich wünsche euch, falls es euch auch dahin verschlägt, jetzt eine fantastische Woche und würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl.